Der dritte Weg der Prophetie ist Inspiration. Eingehauchtes Wissen von Gott. Das kann man nicht lernen, das kann man sich nicht anlesen, das kann man nicht studieren. Das geht über jeden Erfahrungsbereich hinaus. Inspiriert. Und so haben Menschen das, was sie gesehen, gehört, von Gott beschenkt. Und mit dem sie von Gott beschenkt worden sind, weitergegeben. Wie? In dreierlei Weise. Verbal, literal und dramaturgisch. Verbal, dass man in der Sprache, und so finden wir in der Bibel, 100-fach, dass Menschen auftreten und sagen, so spricht der Herr. Entweder haben sie Gott gehört, von Gott gesehen, von Gott Wissen bekommen, oder sie sind hoffnungslose Hochstapler. Wenn jemand sagt, so spricht der Herr, bedingt das. Das sind Fakten. Der zweite Weg der Vermittlung ist der literarische Weg, das Geschriebene. Und auf diesem Weg ist Gottes Wort zu uns gekommen. Petrus sagt, Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist, angesprochen, haben diese Dinge niedergeschrieben. Und Petrus sagt, ihr tut gut daran, darauf zu achten. Wir werden auf das Wort Gottes verwiesen, wo Gott uns Einblick gibt in seine Gedanken. Sowohl die Gegenwart wie die Vergangenheit als auch die Zukunft betreffend. Der dritte Weg ist der Weg der Dramaturgie. Den kennen wir in Europäern nicht. Unsere Kommunikation ist beherrscht. Aber reißen Sie mal den Typen in den Orient. Jemand sagt, ich bin da ein Sizilianer, die Hände auf den Rücken zusammen und er sprachlos. Das ist so. Die reden mit Händen und Füßen. Diese dramaturgische Rede hat auch Gott benutzt, weil Gott verstanden werden will. Lesen Sie mal die ersten Kapitel bei Hesekiel. Da bekommt Hesekiel den Auftrag. Nimm eine Tontafel, zeige dich nach Jerusalem auf. Leg die Tontafel in den Sand, bau einen Sandwall. Nimm Hölzer, baue Belagerungswerkzeuge. Der Prophet im Sandkasten. Die Leute gehen kopfschüttelnd vorbei und sagen, der spinnt. Hesekiel, was machst du? Und Hesekiel hebt sein Haupt und sagt, so wird es euch ergehen. Diese Stadt wird belagert werden und wird den Feinden nicht entkommen. Kopfschütteln gehen die Menschen weiter. Und Gott spricht zu Hesekiel, du musst noch einmal drastischer werden. Verschafft dir Brennmaterial und Nahrung, verlange Zeit, leg dich auf meine Seite und führe dich vom Weg. Denn die Worte Münster verfliegt so jemand. Nicht nur einen Tag, zwei, drei, vier. Ich denke, da wäre der Zeitpunkt schon längst vorbei, wo wir den landespsychiatrischen Notdienst gerufen hätten, um vor allem Menschen zu versorgen. Sie schütteln den Kopf. Hesekiel, was machst du? Der hebt seinen Kopf und sagt, so wird es euch ergehen. Ihr werdet dem allen nicht entfliehen können. Kopfschütteln, gehen sie weiter. Und Gott sagt ein drittes Mal, Hesekiel, das war ein ganz scharfes Schwert. Nimm es, schneid dein Haupthaar, dein Bart ab. Nimm die Haare, teile sie in drei Teile. Den einen Teil zerschlag in kleine Stücke, den zweiten Teil verbrenne in Feuer, den dritten Teil wirbel in Wind. Können Sie sich vorstellen, wie die Menschen reagiert haben? Jetzt sind die letzten Sicherungen durchgebrannt. Hesekiel, was machst du? Und er sagt, so spricht der Herr, das Schwert wird euch zerschlagen, das Feuer wird euch verbrennen und ihr werdet vertrieben werden unter alle Nationen der Erde. Es ist eine Dramatik darin.
Gottes Wort ist nicht harmlos. Und das prophetische Wort hat eine Dimension, die geht mehr als nur an den Intellekt. Die geht mitten ins Leben, ins Herz hinein. Und so sagt Petrus, ihr tut gut daran, darauf zu achten. Denn dieses Wort der Prophetie erleuchtet den dunklen Ort, den dunklen Ort unseres Lebens, mit all den Schattenseiten, den dunklen Ort unserer Familie, den dunklen Ort unserer Gesellschaft und auch den dunklen Ort der Zukunft, die auf uns zukommt. Weil dieses prophetische Wort von Gott inspiriert ist, darf es auch nicht nach menschlichem Gutdünken behandelt werden. Darf es nicht wie in der Literaturkritik zerrissen werden, verbogen oder korrumpiert werden. Sondern es geht um einen verantwortlichen Umgang mit diesem prophetischen Wort. Bei meinen Reisen, Seminaren und Gesprächen habe ich festgestellt, dass eine seltsame Scheu unter Christen ist, dem prophetischen Wort gegenüber. Und wenn man fragt, warum? Ja, es gibt so vieles Unverständliches. Es gibt so vieles Bedrohendes. Es gibt so vieles Extremes und es gibt so vieles Verrücktes. Dann lassen wir besser die Finger davon. Wie meine Erfahrung war, Petrus sagt, ihr tut gut daran. Dieses prophetische Wort sorgsam zu beachten. Das wollen wir tun. Das prophetische Wort betrifft nicht nur die Dinge der Zukunft, obwohl wir es verengen zu verstehen. Das prophetische Wort spricht in die Gegenwart hinein. In unser Leben, das nichts verborgen. Und dieses prophetische Wort spricht auch in die Vergangenheit hinein. In all diese Sachen, von denen wir meinen, da wären wir Gras übergewachsen. Gottes Wort ist lebendig. Aber wenn Petrus hier in diesem Zusammenhang davon spricht, bis der Tag kommt, bis der Herr wiederkommt, wollen wir uns dieser Blickrichtung in die Zukunft zuwenden. Wenn die Bibel zur Hand nimmt, dann fällt man Blättern im Alten Testament auf, dass wir dreierlei Arten Bücher haben. Wir haben Geschichtsbücher, wir haben Weisheitsbücher und wir haben prophetische Bücher. Das gleiche Grundmuster im Old Testament. Wir haben Geschichtsbücher, wir haben Lehrbücher und wir haben das prophetische Buch, die Offenbarung und die vielen eingestreuten Aussagen und das Herrn Jesus und seine Apostel in ihren Briefen über diese Frage der Zukunft. Und damit taucht gleich aus unserem Inneren in mancher Furcht, in Neugier auf mit der Frage, was bringt denn die Zukunft? Dabei hat jeder seinen eigenen Vorstellungskatalog. Aber das prophetische Wort beantwortet nicht alle gestellten Fragen. Das prophetische Wort hat vier Hauptthemen. Das erste und allerwichtigste Hauptthema biblischer Prophetie, die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft betreffend, ist Jesus Christus selbst. In Offenbarung 19, Vers 10 lesen wir, der Geist, der in der Prophetie wirksam ist, ist der Geist, der zu Jesus Zeugnis ablegt. Christus ist das Hauptthema auch der Prophetie betreffend der Zukunft. Denn Christus ist nicht nur gekommen, ist nicht nur Mensch geworden, ist nicht nur für unsere Schuld und Sünde gestorben, ist nicht nur auferstanden, ist nicht nur aufgefahren gen Himmel, sondern Christus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, um seine Gemeinde zu vollenden. Das heißt, da kommt er eigentlich gar nicht wieder. Sondern Paulus sagt in 1. Thessalonicher 1, Vers 4, wir werden ihm entgegengerückt, auf dass wir immer bei ihm sein werden. Hier verkürzen kirchliche Bekenntnisse. Von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Hier wird verkürzt. Denn es wird nicht gesehen, dass Christus wiederkommt, indem seine Gemeinde ihm entgegengerückt wird, um auf immer bei ihm zu sein.